ARD. Das Wissen.
Und dann ist da noch Kafka. Er ist vielleicht der größte Schriftsteller der Welt. Oh.
Die Kafka-Welle rollt mit ungeahnter Wucht. Festivals und Ausstellungen zu seinem 100. Todestag. Theaterinszenierungen, Konzerte und Lesungen, Bücher, Zeitungsartikel und Dokumentationen. Dazu eine sechsteilige ARD-Serie in Starbesetzung.
Du wirst nie Schriftsteller, wenn du nicht schreibst.
Ich schreibe ja.
Schreib mehr,
dann wird es nicht gut.
War Franz Kafka, der Autor von Weltliteratur wie Der Prozess, Das Schloss oder Die Verwandlung, womöglich noch nie so lebendig wie jetzt? Was macht ihn gerade heute so relevant? Und wer war das überhaupt? Der Schriftsteller Franz Kafka und die Faszination des Abgründigen von Clemens Hoffmann. Das Berliner Ensemble an einem Frühlingsabend. In der Kantine des Theaters trinkt Sven Regener Tee vor seinem Auftritt. Bekannt ist der 63-Jährige als Gitarrist und Sänger der Band Element of Crime, aber auch als Romanautor. 2001 erschien sein Bestseller Herr Lehmann. Was wenige wissen, seit mehr als 10 Jahren tritt Regener auch als Kafka-Interpret auf. Denn er ist überzeugt, Kafka muss man hören.
Als ich so um die 30 war, habe ich sehr gerne Kafka gelesen. Und da fiel mir auf, dass ich damals schon toll fand, wenn man beim Lesen eigentlich so ein bisschen mitsprach. Weil der Klang sowas ganz Besonderes hat. Und wenn man das nicht langsam macht, sondern dem so einen gewissen Drive gibt, dann kommt das wie so eine Welle, wie so eine Lawine auf einen zu. Das kann ganz toll sein.
Mehrere Kafka-Hörbücher hat Regener aufgenommen. Alle in diesem schnellen, fast rotzigen Sound, mit dem er den 1883 geborenen Autor in die Gegenwart holt. Im schwarzen T-Shirt und mit markanter Hornbrille eilt Regener auf die abgedunkelte Bühne. Nur auf ein Stehpult in der Mitte fällt von oben kaltes, weißes Licht. Freundlicher Applaus.
Vielen Dank, guten Abend.
Regener winkt ins Publikum, routiniertes Warm-up.
Sie kennen das Buch wahrscheinlich alle, weil Sie es in der Schule lesen mussten, ohne das zu wollen. Und ich sage, freue mich besonders, dass Sie trotzdem gekommen sind. Und vielleicht wollen Sie auch bloß wissen, wie es ausgeht. Man weiß es nicht.
Kafka ist Depri, der zieht einen runter, maulen Schüler, die seine Texte lesen müssen. Regener sagt,
das ist kein fröhliches Buch, sehr traurig, sehr herzzerbrechend. Aber es ist okay, weil dann merkt man wenigstens, dass man doch ein Herz und eine Seele hat und mitleiden kann mit anderen oder vielleicht auch mit sich selbst, man weiß es nicht. Und das ist, glaube ich, schon eine ganze Menge wert.
Und so beginnt fast beiläufig.
Also Franz Kafka, Die Verwandlung. 1.
Die vielleicht berühmteste deutschsprachige Erzählung des 20. Jahrhunderts.
Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen gewölbten, braunen, von bogenförmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen Höhe sich die Bettdecke zum gänzlichen Niedergleiten bereits kaum noch erhalten konnte. Seine vielen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang kläglich dünnen Beine, flimmerten ihm hilflos vor den Augen. »Was ist mit mir geschehen?«, dachte er. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein richtiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den 4 wohlbekannten Wänden.
Wie Gregor Samsa sich in einen Käfer verwandelt findet und wie entsetzlich kalt seine Familie damit umgeht, das erzählt Kafka in glasklaren Sätzen, die mindestens genauso viel im Unklaren lassen, die Fragen aufwerfen, heute und schon immer. Im April 1917, kaum 2 Jahre nach Erscheinen der Verwandlung, erreicht Franz Kafka ein empörter Leserbrief.
Sehr geehrter Herr, Sie haben mich unglücklich gemacht. Ich habe Ihre Verwandlung gekauft und meiner Cousine geschenkt. Meine Cousine hat's ihrer Mutter gegeben. Die weiß auch keine Erklärung. Die Mutter hat das Buch meiner anderen Cousine gegeben und die hat auch keine Erklärung. Herr, ich habe Monate hindurch im Schützengraben mich mit dem Russen herumgehauen und nicht mit der Wimper gezuckt. Wenn aber mein Renommee bei meinen Cousinen zum Teufel ginge, das ertrüge ich nicht. Nur Sie können mir helfen. Sie müssen es, denn Sie haben mir die Suppe eingebrockt. Also bitte sagen Sie mir, was meine Cousine sich bei der Verwandlung zu denken hat. Mit vorzüglicher Hochachtung ergebenst, Dr. Siegfried Wolf.
Verwahrt wird der Brief in einer der berühmten grünen Archivboxen im gut gesicherten Keller des Deutschen Literaturarchivs in Marbach. Hier unten herrschen 50% Luftfeuchtigkeit bei konstanten 18 Grad Celsius. Ulrich von Bülow leitet die Archivabteilung. Für ihn zeigt der Brief exemplarisch, was Kafkas Werk so zeitlos frisch und aktuell hält.
Kafka erweckt in seinen Texten im Leser das Bedürfnis zu interpretieren, aber er gibt keinen Schlüssel vor. Er gibt aber genug Hinweise, dass man nicht ablässt, es immer weiter zu versuchen. Ja.
Aber das allein erklärt noch nicht seine ungeheure Popularität. Schließlich wimmelt es in der Weltliteratur von rätselhaften Texten. Rainer Stach erforscht Kafka seit Jahrzehnten. Der Literaturwissenschaftler hat eine mehr als 2000-seitige Biografie über ihn verfasst. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres erklärte er im Deutschlandfunk die Faszination Kafkas.
Es ist sicher das Albtraumhafte. Es werden sehr viele unbewusste, halbbewusste Ängste, Reflexe des Menschen bzw. des Lesers oder der Leserin angesprochen. Wenn man zum Beispiel mit Leuten spricht, mit Lesern aus anderen Kulturen, zum Beispiel Chinesen oder Leute, die in Afrika geboren sind. Sie sagen dann, da sind Dinge geschildert, die wir kennen, Ängste, die wir kennen. Zum Beispiel in der Verwandlung das Gefühl, dass man in der eigenen Familie wie ein Alien da am Tisch sitzt und von den Menschen, mit denen man eng zusammenlebt, überhaupt nicht verstanden wird.
Ein Gefühl, das Kafka nur allzu gut gekannt haben dürfte. Geboren wird er am 3. Juli 1883 in Prag. Seine Eltern gehören zur deutsch sprechenden böhmischen Oberschicht in Tschechien und sie sind Juden, also eine Minderheit in der Minderheit. Die Kafkas führen ein Kurzwarengeschäft, für die Kinder haben sie kaum Zeit. Franz und seine drei Schwestern Elli, Walli und Ottla bleiben häufig sich selbst überlassen. Franz beginnt schon früh zu schreiben. Als einziger Sohn darf er das deutsche Gymnasium in der Prager Altstadt besuchen. Bildung, ja, aber Schriftsteller werden? Das passt dem dominanten Vater nicht. Franz fügt sich, absolviert ein Jurastudium. Aber danach sucht er nach einer Bürotätigkeit, die ihm Zeit für seine eigentliche Leidenschaft lässt, das Schreiben. Der Vater eines Schulfreundes verhilft ihm zu einer Stelle als Beamter in der Arbeiterunfallversicherungsanstalt des Königreichs Böhmen. Tagsüber begutachtet Kafka nun die Sicherheit von Maschinen und Betrieben, bearbeitet Anträge von Unfallopfern. Nachts schreibt er. Rätselhafte Skizzen, kurze Erzählungen, Romane. Über Menschen in den Fängen undurchschaubarer Bürokratie, über mächtige Instanzen, gegen die es kein Aufbegehren gibt. Sein Blick darauf ist so neu und so originell, dass die Nachwelt einen eigenen Begriff für solche abgründigen, dunkel-labyrinthischen Situationen prägen wird. Kafkaesque. Aber da sind auch noch andere, lebenslange Impulse für sein Schreiben. Frauen. Wenn Kafka heute auf Facebook seinen Beziehungsstatus posten müsste, stünde bei ihm wohl meistens: Es ist kompliziert. Und zwar von Anfang an. Bei den Eltern seines Studienfreunds Max Brod begegnet Kafka im September 1912 Felice Bauer, der Prokuristin einer Berliner Schallplatten- und Grammophonfirma. Kafka ist wie vom Donner gerührt und schreibt ihr.
Sehr geehrtes Fräulein, für den leicht möglichen Fall, dass Sie sich meiner auch im geringsten nicht mehr erinnern können, stelle ich mich noch einmal vor. Ich heiße Franz Kafka und bin der Mensch, der Sie zum ersten Mal am Abend bei Herrn Direktor Brod in Prag begrüßte, Ihnen dann über den Tisch hin Fotografien von einer Thalia-Reise eine nach der anderen reichte und der schließlich in dieser Hand, mit der er jetzt die Tasten schlägt, Ihre Hand hielt, mit der Sie das Versprechen bekräftigten, im nächsten Jahr eine Palästina-Reise mit ihm machen zu wollen.
Kafka wird Felice in den kommenden 5 Jahren mit etwa 500 Briefen überschütten. Manchmal schreibt er ihr mehrmals am Tag und wird sofort von Selbstzweifeln gequält, wenn sie sich nicht schnell genug bei ihm meldet. Aber noch etwas folgt auf das erste Treffen mit Felice. Ein kreativer Schaffensrausch. In einer einzigen Nacht im September 1912 schreibt Kafka seine erste große Erzählung nieder. Das Urteil. Im Dezember dann gleich noch die Verwandlung. Über den zum Käfer gewordenen Gregor Samsa, der seiner Familie zunehmend lästig wird.
Gregor blieb vor Schrecken stehen, ein Weiterlaufen war nutzlos, denn der Vater hatte sich entschlossen, ihn zu bombardieren. Aus der Obstschale auf der Kredenz hat er sich die Taschen gefüllt und warf nun, ohne vorläufig scharf zu zielen, Apfel für Apfel. Diese kleinen roten Äpfel rollten wie elektrisiert auf dem Boden herum und stießen aneinander. Ein schwach geworfener Apfel streifte Gregors Rücken, glitt aber unschädlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender drang dagegen förmlich in Gregors Rücken ein. Gregor wollte sich weiterschleppen, als könne der überraschende, unglaubliche Schmerz mit dem Ortswechsel vergehen. Doch fühlte er sich wie festgenagelt und streckte sich in vollständiger Verwirrung aller Sinne.
Verwirrung der Sinne. Gutes Stichwort. An Pfingsten 1914 verlobt sich Kafka mit Felice Bauer. In Briefen an deren Freundin Grete Bloch beginnt er jedoch, über sie zu lästern. Ist es Bindungsangst? Fürchtet Kafka, keine Zeit mehr für Schreiben zu haben? Grete jedenfalls reicht die kompromittierende Post an Felice weiter, woraufhin sie die Verlobung wieder auflöst. Wenige Tage später bricht der Erste Weltkrieg aus und Kafka beginnt einen Roman.
Hier sehen Sie das Manuskript des Prozesses von Franz Kafka. Jedes Mal erzeugt es bei mir ein besonderes Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass dieses Blatt tatsächlich vor Kafka lag.
Dass dieses Blatt jetzt vor Ulrich von Bülow im Deutschen Literaturarchiv in Marbach liegt, hat mit einer Kette von schier unglaublichen Zufällen zu tun. Zufällen, die viel zum Mythos Kafka beitragen. Knapp 3 Jahre vor seinem Tod, im September 1921, schreibt der Dichter eine Notiz an seinen engen Freund, den damals deutlich erfolgreicheren Schriftsteller Max Brod.
Liebster Max, meine letzte Bitte. Alles, was ich in meinem Nachlass an Tagebüchern, Manuskripten, Briefen, Fremden und Eigenen, Gezeichnetem und so weiter findet, restlos und ungelesen zu verbrennen.
Zugegeben, Kafka hatte selbst nicht die größte Meinung über sich als Autor. Sicher auch, weil er keinen seiner Romane vollenden konnte. Aber wollte er wirklich, dass nichts von ihm zurückbleibt? Ulrich von Bülow im Gespräch mit Das Wissen.
Kafka wollte, dass seine ganzen Dinge vernichtet werden. Er hat dazu aber beauftragt seinen engen Freund Max Brod, der ein Leben lang Kafka immer gedrängt hat, zu veröffentlichen. Und wenn er einen Menschen gesucht hat, von dem er sicher sein konnte, dass der es nicht machen wird, dann hätte er Max Brod nehmen sollen und das hat er getan.
Brod nimmt Kafkas Werke nach dessen Tod an sich und beginnt sie zu veröffentlichen. Den Prozess, das Schloss, Amerika. Als der Jude Brod 1939 in letzter Minute vor den Nationalsozialisten aus Prag nach Palästina flieht, muss er sich aber von einigem trennen.
Der Überlieferung nach hat Max Brod einen Koffer zur Verfügung gehabt und musste auswählen. Und hat aus den damals vermutlich noch sehr viel umfangreicheren Papieren das Wichtigste ausgewählt. Und das waren eben die Handschriften von Kafka, die Romanfragmente.
So kommt es, dass der Nachlass von Kafka im Vergleich zu anderen Autoren große Lücken aufweist und weit verstreut ist. Max Brod hat in den 1960er Jahren die meisten Handschriften an die Nichten Kafkas übergeben, die sie der Bibliothek von Oxford vermacht haben. Andere Manuskripte, die Kafka seinem Freund Brod geschenkt hatte, liegen heute in der israelischen Nationalbibliothek in Jerusalem. Und einige gelangen in den Handel. 1988 konnte das Deutsche Literaturarchiv das Originalmanuskript von »Der Prozess« erwerben. Esther Hoffe, Max Brods Lebensgefährtin und Alleinerbin, hatte es bei Sotheby's versteigern lassen. Für eine enorme Summe.
Ich glaube, es war 1 Million Pfund. Waren damals so ungefähr 3 Millionen D-Mark. Damals war es, glaube ich, das teuerste Manuskript, was verkauft worden ist. Aber heute ist es längst nicht mehr so. Die Preise für Kafka-Autografen sind ganz enorm gestiegen. Also das ist damals also von heute aus gesehen ein Schnäppchen gewesen.
Anders als ein gedrucktes Buch macht das Manuskript sichtbar, wie Kafka schreibt. Im Archivkeller in Marbach beugen wir uns jetzt über seine Handschrift mit den markanten horizontalen T-Strichen und den ausladenden Unterlängen beim Buchstaben G.
Das ist das Erstaunliche, finde ich. Wenn man das so von Weitem anschaut, dann denkt man, die sieht so ein bisschen so krakelig oder so irgendwie schwierig aus. Wenn man aber dann versucht, das zu lesen, dann merkt man, die kann man perfekt lesen.
Was direkt ins Auge fällt, sind Kafkas Korrekturen. Nicht nachträgliche Streichungen, sondern ganz spontane Änderungen mitten im Schreiben. Im Prozess fängt er schon im weltberühmten ersten Satz damit an.
Hier sehen Sie die erste Seite. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Und vorher hat er geschrieben, gefangen. Das ist ein Unterschied, so handlungslogisch auch. Ja? Wenn er gefangen worden wäre, dann müsste er irgendwie in Arrest gepackt worden sein oder in irgendein Gefängnis. Und das ist ja nicht der Fall. Er ist ja auf freiem Fuß und grübelt und versucht herauszufinden, den ganzen Verlauf dieses Romans, warum er eigentlich angeklagt wird oder verhaftet wird, aber eben er ist eigentlich nicht gefangen.
Der Bankangestellte Josef K. gerät in die Fänge eines Justizsystems, das völlig unberechenbar agiert und damit seine inneren Ängste und Unentschiedenheiten in maßloses Grauen verwandelt, bevor es ihn unrettbar in den Abgrund reißt. Zu Beginn des Romans glaubt der Protagonist noch an einen bösen Scherz. An seinem 30. Geburtstag wird er morgens im Bett von den beiden Wächtern Franz und Willem überrascht, die ihn verhaften, ohne ihm zu sagen, warum.
Die Hauptfrage ist, von wem bin ich angeklagt? Welche Behörde führt das Verfahren? Sind Sie Beamte? Keiner hat eine Uniform, wenn man nicht ihr Kleid, hier wandte er sich an Franz, eine Uniform nennen will, aber es ist doch eher ein Reiseanzug. In diesen Fragen verlange ich Klarheit und ich bin überzeugt, dass wir nach dieser Klarstellung voneinander den herzlichsten Abschied werden nehmen können. Der Aufseher schlug die Zündhölzchenschachtel auf den Tisch nieder. »Sie befinden sich in einem großen Irrtum«, sagte er. »Diese Herren hier und ich sind für ihre Angelegenheit vollständig nebensächlich. Ja, wir wissen sogar von ihr fast nichts. Wir könnten die regelrechtesten Uniformen tragen und ihre Sache würde um nichts schlechter stehen. Ich kann Ihnen auch durchaus nicht sagen, dass Sie angeklagt sind oder vielmehr, ich weiß nicht, ob sie es sind. Sie sind verhaftet. Das ist richtig. Mehr weiß ich nicht.
Da ist er wieder, dieser unverwechselbare Kafka-Sound.
Der Reiz von Kafka ist einfach auch die gute Sprache.
Ulrich von Bülow, der Kafka-Experte im Deutschen Literaturarchiv in Marbach.
Das ist so ein merkwürdiger Widerspruch. Einerseits, man weiß nicht genau, worum es eigentlich geht. Man denkt, das ist alles symbolisch. Aber auf der buchstäblichen, wörtlichen Ebene ist es alles sehr konkret und sehr gut darstellbar. Auch, also eigentlich beschreibt er ja immer Körper und Gesten, Handlungen und so Bewegungsabläufe. Die beschreibt er so plastisch und mit solchen originellen Wortverbindungen, dass man das wirklich vor Augen hat.
Doch auch mit dem Prozess verzettelt sich Kafka. Noch während der Arbeit daran fängt er neue Geschichten an. Schließlich lässt er das Romanfragment unvollendet liegen. Aber Kafka hat nicht nur diese grüblerische, von Selbstzweifeln und Entscheidungsschwäche gequälte Seite. Er ist gleichzeitig ein Mensch der anbrechenden Moderne. Er interessiert sich für das Fliegen, fährt Fahrrad und Motorrad. Er geht ins Kino und liebt Chaplin-Filme. Er turnt und rudert. Er ernährt sich vegetarisch und kann umwerfend komisch darüber schreiben. Etwa in diesem Brief an Grete Bloch, in dem er die Freundin eindringlich vor den Folgen des Fleischkonsums warnt.
Man sitzt bei Tisch, lacht und spricht. Ich habe für mich wenigstens die Rechtfertigung, dass ich nicht lache und spreche. Und inzwischen entstehen aus winzigen Fleischfasern zwischen den Zähnen Fäulnis- und Gärungskeime in nicht kleineren Mengen als aus einer toten Ratte, die zwischen zwei Steine geklemmt ist. Und nur Fleisch ist derart faserig, dass es nur mit großer Mühe und selbst dann nicht gleich und vollständig entfernt werden kann. Es müsste denn sein, dass man Raubtierzähne hat, zugespitzt, auseinandergestellt, zum Zerreißen der Fasern eingerichtet.
Kafka selbst zerkaut seine Nahrung gründlichst, bevor er sie herunterschluckt. Trotz seines gesunden Lebensstils erkrankt Kafka schwer. Im August 1917 erwacht er eines Morgens mit dem Mund voller Blut, Lungentuberkulose. Bei der Versicherung wird er beurlaubt. Er zieht auf ein kleines Gut in Nordböhmen, das seine Schwester Ottla bewirtschaftet. Das tut ihm gut. Auch das Verhältnis zum Vater entspannt sich etwas. Doch der nächste Eklat lässt nicht lange auf sich warten. Als Kafka sich mit der Prager Angestellten Julie Wochrezek verlobt, holt sein Vater Erkundigungen über deren Lebenswandel ein und schlägt dem Sohn vor, doch besser ins Bordell zu gehen, statt sie zu heiraten. Dieser Streit wird zum Auslöser für Kafkas Brief an den Vater, eine Abrechnung auf über 100 Seiten.
Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Ich wusste dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten. Zum Teil eben aus Furcht, die ich vor dir habe, zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören. Es ist auch wahr, dass du mich kaum einmal wirklich geschlagen hast. Aber das Schreien, das Rotwerden deines Gesichts, das eilige Losmachen der Hosenträger, ihr Bereitliegen auf der Stuhllehne, war für mich fast Ärger. Es ist, wie wenn einer gehängt werden soll.
Kafka-Biograf Rainer Stach liest aber nicht nur Vorwürfe in dem langen Brief. Er findet, der Autor habe da auf eine sehr moderne und erwachsene Art versucht, seinen Vaterkomplex zu betrachten.
Wie der Vater sich am Tisch verhalten hat und wie er ironisch die Kinder abgefertigt hat beispielsweise, das tut manchmal richtig weh, das zu lesen. Trotzdem sagt Kafka, ja, du bist eben so, wie du bist. Das hast du vielleicht aus deinem eigenen Elternhaus mitbekommen und so weiter. Und ich will keineswegs meine eigenen Schwächen jetzt alle auf dich abwälzen. Also das ist schon der Versuch, auf Distanz zu gehen und einigermaßen kühl zu bleiben.
Abgeschickt hat Kafka den Brief allerdings nie. Vielleicht auch, weil er bereits zu Beginn des Jahres 1920 eine faszinierende Frau kennenlernt, die Journalistin und Schriftstellerin Milena Jesenská. Sie übersetzt ihn ins Tschechische. Ganze 4 Tage treffen sie sich im Juli 1920 in Wien. Und der Dichter ist wie verzaubert.
Da ich dich liebe, liebe ich die ganze Welt. Und dazu gehört auch deine linke Schulter. Nein, es war zuerst die rechte. Und darum küsse ich sie, wenn es mir gefällt und du so lieb bist, die Bluse dort wegzuziehen. Und dazu gehört auch die linke Schulter und dein Gesicht über mir im Wald und dein Gesicht unter mir im Wald und das Ruhen an deiner fast entblößten Brust.
Kafka fühlt sich so glücklich wie nie. Er möchte, dass sie zu ihm nach Prag zieht. Aber Milena ist verheiratet und bringt es nicht fertig, ihren Mann zu verlassen. Kafkas Gesundheit verschlechtert sich unterdessen weiter. Trotzdem beginnt er seinen letzten Roman, Das Schloss, in dem ein gewisser K. in ein winterliches Dorf kommt, sich als Landvermesser ausgibt und versucht, zu einer Behörde vorzudringen. Wie schon im Prozess steht diese anonyme Verwaltung über den Menschen und überwacht sie. Ein Thema, mit dem uns Kafka heute sehr viel näher kommt als noch vor 2 oder 3 Jahrzehnten. Im Angesicht allumfassender digitaler Überwachbarkeit wirkt das Schloss brennend aktuell. Im Sommer 1923 reist Kafka für 4 Wochen ins Ostseebad Müritz, wo er seine letzte Liebe, Dora Diamant, kennenlernt. Mit ihr zieht er nach Berlin-Steglitz. Mit ihr scheint er für wenige Monate sein Glück gefunden zu haben. Aber schon im April 1924 wird bei ihm Kehlkopftuberkulose im Endstadium diagnostiziert. Er kommt in ein Sanatorium bei Wien. Dora und sein Dichterfreund Robert Klopstock pflegen Kafka, der rasch an Gewicht verliert und kaum mehr schlucken oder sprechen kann. Seinen letzten Brief schreibt er an seine Eltern.
Liebe Eltern, also die Besuche, von denen ihr manchmal schreibt. Ich überlege es jeden Tag, denn es ist für mich eine sehr wichtige Sache. So schön wäre es. So lange waren wir schon nicht beisammen. Das Prager Beisammensein rechne ich nicht. Das war eine Wohnungsstörung. Aber friedlich paar Tage beisammen zu sein in einer schönen Gegend und dann ein gutes Glas Bier zusammentrinken, wie ihr schreibt, woraus ich sehe, dass der Vater vom Heurigen nicht viel hält, worin ich ihm hinsichtlich des Bieres auch zustimme.
Am Vormittag des 3. Juni 1924 werden die Schmerzen so unerträglich, dass Kafka Klopstock bittet, ihm Morphium zu spritzen. Der sträubt sich zunächst, doch als der Todkranke ihn anfleht, ihn nicht weiter zu quälen, erfüllt er ihm den letzten Wunsch. So beschreibt es Rainer Stach in seiner Biografie.
Unter irgendeinem Vorwand hat man Dora ins Dorf geschickt, um sie nicht zur Zeugin dieses Kampfes zu machen. So ist es zwischen Klopstock und Kafka vereinbart. Doch in den letzten Minuten vermisst er sie. Ein Stubenmädchen wird ausgeschickt, um Dora zurückzuholen. Sie kommt, atemlos, setzt sich an Kafkas Bett, spricht zu ihm, hält ihm einige Blumen unmittelbar vors Gesicht. Er soll daran riechen. Und Kafka, der schon bewusstlos schien, hebt noch einmal den Kopf.
Dann stirbt er. Im Alter von 40 Jahren und 11 Monaten.
Dann verließen alle drei gemeinschaftlich die Wohnung.
Nach gut 90 Minuten geht im Berliner Ensemble die Lesung mit Sven Regener zu Ende. Am Schluss der Verwandlung muss die Familie Samsa mit dem Tod des käferhaften Gregor umgehen. Sie tut dies mit einer geradezu gespenstischen Gleichgültigkeit.
Während sie sich so unterhielten, fiel es Herrn und Frau Samsa im Anblick ihrer immer lebhafter werdenden Tochter fast gleichzeitig ein, wie sie in der letzten Zeit trotz aller Plage, die ihre Wangen bleich gemacht hatte, zu einem schönen und üppigen Mädchen aufgeblüht war. Stiller werdend und fast unbewusst durch Blicke sich verständigend, dachten sie daran, dass es nun Zeit sein werde, auch einen braven Mann für sie zu suchen. Und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziele ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte.
Kafka mag schwer zu durchschauen sein, aber er durchschaut uns. Er beschreibt Erfahrungen, die uns Rätsel aufgeben, die uns vor verschlossene Türen führen, an Abgründe, die uns zum Umdrehen zwingen. Aber wir haben die Freiheit, seine Fragen auf unsere zu beziehen. Auch noch 100 Jahre nach seinem Tod können wir uns immer neu an ihm abarbeiten, egal wie gut wir ihn schon zu kennen glauben. Und ohne damit je an ein Ende zu kommen.
Das Wissen.
Der Schriftsteller Franz Kafka und die Faszination des Abgründigen. Von Clemens Hoffmann. Es sprachen Lisa Wildmann und Leon Rassel-Baumann. Redaktion Anja Brockert. Regie Iris Drügekamp.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.